Einen schönen guten Abend allen. Wir wollen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes halten. Zuerst möchte ich ein bisschen mich vorstellen. Ich glaube, ich war noch nie hier, also ich kann mich nicht erinnern, aber das will nicht so viel heißen. Ja, das kann gut sein. Also ich selber bin ja eigentlich eine Reichschmeckte, ne? So wie man hier sagt. Aber das Fränkische ist in unserer Familie so dominant, dass ich mich gar nicht so sehr dagegen wehren kann. Wir sind seit 33 Jahren gehören wir zur Marburger Mission und diese Zusammenarbeit endet am Mittwoch, weil mein Mann in Rente geht. Und wegen einiger Gesetzlichkeiten zwischen den beiden Ländern gibt es ein paar Dinge, die uns das ein bisschen erschwert haben, in Brasilien zu bleiben. Wir hätten es uns nie vorgestellt, dass wir nach Deutschland zurückkommen. Aber seit fast 10 Jahren wohnen 2 Söhne von uns hier in Deutschland. Einer ist noch in Brasilien. Und die Versorgung über Krankenkasse und so weiter ist in der Rentenzeit im Ausland nicht versorgt, also nicht gelöst. Ne? Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir lieber zurück, wenn wir noch fit sind. Ne? Und ich bin eben noch nicht im Rentenalter. Ich könnte ja auch nach 33 Jahren ehrenamtlichem Dienst auch mal was verdienen, ne? Nebenher. Wir haben 3 Söhne. Alle erwachsen, wie ich gesagt habe, einer ist Gemeinschaftspastor noch in Reichelsdorf und ich werde ihn ablösen dort. Ich werde die nächste Gemeinschaftspastorin in Reichelsdorf werden. Und er zieht nach Rostal. Und der andere wohnt auch in Nürnberg im Zentrum. Und der letzte, der kommt eventuell nächstes Jahr noch nach. Er hat ein bisschen Angst vor Deutschland, ne? Aber es gefällt ihm in Brasilien auch nicht mehr so sehr. Ja, ich darf ein bisschen übers Geben reden. Ich habe gedacht, ja, rechnen, das ist ja nicht so unser Ding meistens. Es geht letztlich auch gar nicht ums Prozentrechnen. Es ist ja auch so, dass in vielen Köpfen immer noch so ein ungeschriebenes Gesetz spukt, das sich ja auch im Volksmund ausdrückt, über Geld spricht man nicht. Es gibt anscheinend Themen, die in unserer Gesellschaft immer noch tabu sind. Und Geld gehört wohl dazu. Als wäre Geld etwas Schmutziges, Ordinäres. Und Geld in Zusammenhang mit Gemeinde, Gemeinschaft, noch schlimmer. Aber scheinbar ist es hier ja nicht so. In Brasilien gibt es eine sektiererische theologische Richtung, die man auch Wohlstandstheologie nennt. In solchen Gemeinden wird praktisch in jedem Gottesdienst über Geld geredet. Dort verkündigt der sich selbst ernannte Bischof Edir Macedo, dass es ein absolutes Muss ist, den Zehnten für die Gemeinde zu geben. Wer das nicht macht, der provoziert den Zorn Gottes. Und Gott wird ihn bestrafen. Außerdem betrachtet er den Gläubigen, der den Zehnten nicht gibt, als Dieb, der Gott bestiehlt. Und in seinen Gemeinden geht es darum, mit Gott und den Gläubigen Geschäfte zu machen. Also auch die Gläubigen mit Gott Geschäfte machen und der Gemeinde erst recht. Alles wird bezahlt. So wird praktisch in jedem Gottesdienst außer der Predigt nochmal 20 Minuten bis 30 Minuten über Geld gesprochen. Ja, man rechnet sogar den Leuten vor, dass je nach Freizügigkeit Gottes Freizügigkeit der Gläubigen, auch die Freizügigkeit Gottes freigeschaltet wird. Also wenn du 10% gibst, gibt dir Gott 10% von seinem Segen. Wenn du 30% gibst, gibt dir Gott 30% von deinem Segen. Jetzt stell dir mal vor, wenn du 100% gibst, wie Gott dich da segnen kann. Und es gibt Leute, die machen das. Ich habe Leute kennengelernt, die schon dreimal ihr ganzes Besitztum der Gemeinde gegeben hat und gedacht hat, das ist das, was Gott von mir will. Leider wird hier ein überaus wichtiges biblisches Thema zur Manipulation für eigene Zwecke missbraucht. Dieser Leiter ist heute Milliardär und bekannt für öffentliche Skandale. Und seine Gelder, die er sich selber in den Sack steckt, ne, die transportiert er in die Steuerparadiese, ne, wo er dann nicht einmal nicht Steuern dazu. Er wohnt in einer Riesenvilla, dessen ganzen, fast ein ganzes Viertel einnimmt. Aus dem Alten Testament kennen wir das Gebot, dass die Israeliten den Zehnten abgeben müssen für den Tempel. Und da gibt es auch einige Bibelstellen, die im Ansatz die Lehre dieses brasilianischen Bischofs zu unterstützen scheinen. Jetzt im Neuen Testament gibt es keine ausgesprochene Lehre darüber, über das christliche Geben und das finanzielle Beisteuern zum Funktionieren der örtlichen Gemeinden. Aber in einem Brief an die Korinther spricht Paulus dieses Thema in einem ganz konkreten Fall an. Und daraus können wir einige Prinzipien lernen. Dinge über den Segen und das Vorrecht des christlichen Gebens. Aus Zeitgründen werde ich mich nur auf zwei Prinzipien beschränken. Aber ich werde trotzdem den ganzen Abschnitt lesen. 2. Korinther 8, die Verse 1 bis 24. Da schreibt Paulus: Wir wollen euch jetzt berichten, liebe Geschwister, was die Gnade Gottes in den Gemeinden Mazedoniens bewirkt hat. Sie haben sich nicht nur in schwerer Bedrängnis bewährt, sondern ihre übergroße Freude und ihre tiefe Armut hat sich in den Reichtum ihrer Freigebigkeit verwandelt. Ich bezeuge, dass sie gaben, so viel sie konnten, ja noch mehr, über ihre Kräfte haben sie freiwillig gegeben. Sie haben sich geradezu aufgedrängt und uns darum gebeten, sich an diesem Werk der Gnade, dem Hilfsdienst für die Heiligen, beteiligen zu dürfen. Sie haben mehr getan, als wir erhofft hatten, denn sie gaben sich geradezu selbst hin, zuerst dem Herrn und dann nach Gottes Willen auch uns. Deshalb haben wir Titus zugeredet, dieses Werk der Gnade, mit dem er schon früher bei euch angefangen hat, zu Ende zu führen. Aber so, wie wir euch in jeder Beziehung hervortut, im Glauben, in der Redegabe und der Erkenntnis, in allem Fleiß und der gegenseitigen Liebe, die wir in euch geweckt haben, so solltet ihr euren Reichtum auch in diesem Gnadenwerk zeigen. Ich sage das nicht als Befehl, sondern ich gebe euch Gelegenheit, durch den Eifer der anderen die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Ihr kennt ja die Gnadentat unseres Herrn Jesus Christus. Er, der reich war, wurde bettelarm für euch, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Nach meiner Meinung nach kann es nur gut für euch sein, euch an der Sammlung zu beteiligen. Ihr wolltet es ja bereits letztes Jahr tun und habt euch auch schon damit angefangen. Jetzt solltet ihr das Begonnene zum Abschluss bringen, damit die Ausführung nicht hinter dem guten Vorsatz zurückbleibt. Natürlich nur nach dem, was ihr habt. Denn wenn der gute Wille da ist, dann ist er willkommen mit dem, was einer hat und nicht mit dem, was er nicht hat. Es geht nicht darum, dass ihr Mangel leiden sollt, damit andere Erleichterung haben, sondern es geht um den Ausgleich. Jetzt soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss einmal eurem Mangel dient. So soll es zu einem Ausgleich kommen, wie geschrieben steht: Wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss, und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Gott sei Dank, dass er Titus den gleichen Eifer für euch ins Herz gegeben hat. Denn Titus war mit meinem Vorschlag einverstanden. Ja, noch mehr, er hatte schon von sich aus beschlossen, zu euch zu reisen. Und wir haben den Bruder mit ihm geschickt, der wegen seiner Verkündigung des Evangeliums in allen Gemeinden sehr gelobt wird. Aber nicht nur das. Die Gemeinden haben ihn auch zu unserem Reisegefährten bestimmt, wenn wir diese Liebesgabe zur Ehre des Herrn und als Zeichen unseres guten Willens überbringen. Denn wir wollen vermeiden, dass man uns verdächtigt, wenn wir diese große Spende allein verwalten. Es liegt uns sehr daran, dass alles einwandfrei abläuft, nicht nur vor Gott, sondern auch vor den Menschen. Zusätzlich schicken wir einen Bruder mit, der seine Tüchtigkeit bei sehr vielen Gelegenheiten bewiesen hat und sich in diesem Fall noch eifriger zeigt, weil er großes Vertrauen zu euch hat. Wenn ich für Titus eintrete, so tue ich das, weil er mein Gefährte und Mitarbeiter im Dienst an euch ist. Und was unsere anderen Brüder betrifft, sie sind Abgesandte der Gemeinden, Menschen, die Christus Ehre machen. Zeigt ihnen, dass eure Liebe echt ist und beweist so den anderen Gemeinden, dass wir euch zu Recht gelobt haben. Wenn wir den Kontext betrachten, also in was für eine Situation der Text geschrieben wurde, finden wir in der Apostelgeschichte eine Stelle, wo es heißt, dass in Antiochia ein Prophet namens Agabus eine große Hungersnot in der ganzen damals bekannten Welt voraussagte. Und tatsächlich trat das auch so während der Regierungszeit des römischen Kaisers Claudius ein. Weiter heißt es in der Stelle in der Apostelgeschichte, da beschlossen die Jünger, den Geschwistern in Judäa eine Unterstützung zukommen zu lassen. Jeder von ihnen sollte nach seinen finanziellen Möglichkeiten dazu beitragen. Das taten sie dann auch und schickten Barnabas und Saulus mit dem Geld zu den Ältesten. Und zur gleichen Zeit gab es einen anderen gravierenden politischen Eingriff. Die Juden, die in Rom wohnten, wurden aus der Stadt ausgewiesen. Unter ihnen waren zum Beispiel Aquila und Priscilla, die ja dann mit Paulus zusammengearbeitet haben. Und die Armut in ganz Judäa nahm zu, auch unter den Christen. Und Paulus nahm diesen Auftrag, an die Armen in Judäa zu denken und für sie etwas zu unternehmen, ganz ernst. Und sammelte bei seinen Missionsreisen fleißig für die arm gewordenen Judenchristen in Judäa, in Jerusalem und Umgebung. Und es muss wohl auch eine recht große Spende gewesen sein, denn wir lesen auch wieder in Apostelgeschichte 24, Vers 26, dass sogar der Statthalter Felix davon hörte, und eigentlich erwartete, dass er ein Bestechungsgeld davon wegkriegen könnte. Aber Paulus hat es nicht gemacht. Ne? Sind halt Politiker, ne? Was können wir jetzt aus dem Text lernen für unsere Zeit? In der Bibel für die Menschen zur Zeit des Neuen Testaments war das christliche Geben, ohne dass eine bestimmte Lehre dazu verkündigt wurde, trotzdem was ganz Normales, was ganz Bekanntes. Für uns heute ist Geld und Gemeinde eher noch ein heikles Thema. Da kommen auch die deutsche Direktheit und Offenheit an ihre Grenzen. Wir waren ja 33 Jahre abhängig von Spenden deutscher Gemeinden und einzelner Christen. Da brauchten wir oft viel Fingerspitzengefühl, um mit unseren Spendern und potenziellen Spendern über dieses Thema zu reden. Leicht kann man da in zwei Extreme geraten. Entweder das Thema ganz vermeiden, so um den heißen Brei rumreden, oder dem Thema viel zu viel Gewicht beizumessen und letztlich zu irrigen, manipulativen Aussagen greifen. Aber das Thema Geld ist ein legitimes Thema für die Gemeinde. Geld ist an für sich kein schmutziges, weltliches Geschäft nur. Gemeinschaften können nur mit Geld überleben. Prediger müssen einen würdigen Lohn bekommen. Aber man darf auch nicht um Geld werben oder bitten aus falscher Motivation heraus oder mit emotionellen Tricks, um den Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen, selber in die eigene Tasche zu wirtschaften, wie das eben in diesen Gemeinden in Brasilien passiert. Aber schauen wir uns mal diese Prinzipien an, die Paulus an die Korinther weitergibt. In den ersten Versen schon sagt er, wir wollen euch berichten, was die Gnade Gottes in den Gemeinden Mazedoniens bewirkt. Dann sagt, und sie haben sich geradezu aufgedrängt und uns darum gebeten, sich an diesem Werk der Gnade, dem Hilfsdienst für die Heiligen, beteiligen zu dürfen. Christliches Geben ist eine Gnade, ist eine Gnadengabe Gottes. Paulus benutzte in diesem Abschnitt 9 verschiedene Begriffe für das Geben, so wie wir auch von Spenden, Zehnten, Opfer, Almosen reden, so hat er auch unterschiedliche Begriffe benutzt. Aber am meisten benutzte er dafür das Wort Gnade. Oder manche übersetzen es dann auch als Gnadengabe oder Werk der Gnade. Als Einleitung stellt er den Korinthern ein positives Beispiel vor, die Gemeinden in Mazedonien. Also Philippi, Thessalonich, Beröa, die waren so begeistert beim Geben dabei, dass sie sogar darum gebettelt haben, mitmachen zu dürfen. Aber er sagt, trotz eigener Armut waren sie überaus freizügig, über ihre Möglichkeiten hinaus. Paulus möchte die Gemeinde in Korinth ebenso motivieren, uns stimulieren, anreizen, dass sie in dieser Gnadengabe wachsen, dass sie von dieser Gnadengabe auch beschenkt werden. Und dann dürfen wir auch sehen, bei den Korinthern war das eigentlich ganz anders. Korinth war eine sehr, sehr reiche Stadt, Hafen, Handelsstadt. Da kam auch die Gemeinde dabei gut weg. Korinth war eine reiche Stadt. Und Paulus möchte den Korinthern zeigen, dass die große Freizügigkeit der armen Mazedonier eben ein Ausdruck der Gnade Gottes in ihrem Leben war. Nicht von sich heraus hätten sie das machen können, aber weil Gott in ihr Leben eingegriffen hat. Jetzt könnte man natürlich ganz ausschweifend über Gnade reden. Gnade ist ein Riesenthema. Gnade ist die Gunst Gottes, die nicht vom menschlichen Verdienst abhängt. Die Gnade Gottes ist seine Leidenschaft für die Unwürdigen, für die Bedürftigen. Die Gnade Gottes ist ein Geschenk und sie wird uns ohne Verdienst zuteil. Das Geben ist also nicht von unserer Seite aus eine Gunst, die wir den Armen oder der Gemeinde zukommen lassen, sondern es ist eine unverdiente Gunst, die Gott an uns tut. Nicht das, was wir geben, steht im Mittelpunkt, sondern dass durch unser Geben Gott uns beschenken will. Und so ist die Gnade auch die Kraft und Stärke, die Energie des christlichen Lebens, die Dynamik, der Heilige Geist in uns und durch uns wirkt. Die Gnade liebt es und freut sich zu geben und zu schenken. Wenn die Gnade Gottes in unserem Leben wirkt, zeigt sie sich darin, wie freizügig wir im Geben sind. Im Geben wirkt Gott in uns. Und ein zweites Prinzip, außer dass Geben eine Gnadengabe ist an uns, da geht es um die Proportionen des christlichen Gebens. Und die sind nicht mit einer mathematischen Formel zu berechnen. Also vom Alten Testament her gesehen die 10%. In dem Vorbild, das Paulus den Korinthern gibt, spricht er davon, dass es den Gemeinden in Mazedonien gar nicht gut ging, Mazedonien war früher eine reiche Provinz, aber die Römer konfiszierten ihre Gold- und Silberminen und saugten ihnen ihren ganzen Reichtum aus. Dazu gab es Kriege, kriegerische Einfälle der Nachbarstämme und natürlich die Zwangskolonisation der Römer. All das trug zu einer fatalen Verarmung der ganzen Region bei. Außerdem hatten sie wohl auch Verfolgung zu leiden. Und doch heißt es, dass aus der schweren Bedrängnis übergroße Freude wurde und sich die tiefe Armut in den Reichtum ihrer Freigebigkeit verwandelt hat. Da war die Gnade Gottes am Werk. Und wir sehen, dass das Verhältnis, in dem wir geben, gar nicht so sehr von unseren äußeren Umständen abhängt. Trotz Verfolgung und Armut gaben die Christen mit Freude und freiwillig und manche auch über ihre Verhältnisse hinaus. Ich stelle mir das vielleicht so vor, dass sie sogar den Lohn vom nächsten Monat schon gegeben haben. Sie gaben nicht von ihrem Überfluss, von dem, was am Ende des Monats übrig blieb, sondern obwohl es hinten und vorne an allem fehlte. Vielleicht sind gerade Menschen, die selbst schon so Durststrecken und Krisenzeiten durchlebt haben, besser geeignet, einfühlsam für die Notlage anderer Menschen zu werden. Wir haben oft in Brasilien im ländlichen Bereich unter der armen Bevölkerung erlebt, wie wir von wildfremden Menschen zum Mittagessen eingeladen wurden, nur weil wir gerade um diese Zeit an ihrem Haus vorbeigingen. Oder zu anderen Zeiten zumindest ein Glas Wasser oder ein Kaffee, ganz stark, ganz süß. Ne? Für diese Menschen, die kaum genug für sich selber haben, war es ganz selbstverständlich. Ja, für sie war es sogar ein Vorrecht, uns das Beste aufzutischen. Ich kann mich noch an Teller erinnern, die waren so, bevor sie selber gegessen haben, haben sie uns aufgetischt. Ich denke eben, es geht eher um die innere Einstellung zu den materiellen Dingen. Wenn man vom Wenigen nichts abgeben kann, kann man es auch nicht vom Vielen. Korinth jedoch war eine reiche Stadt. Da kam der Handel nie zum Stillstand und die Gemeinde profitierte auch davon. Und sie hatten vor einiger Zeit mal angefangen zu sammeln und wieder aufgegeben. Anderes kam dazwischen, man verlor es aus den Augen und schließlich vergaß man es. Es war ihnen nicht wichtig. Andere Sachen waren wichtig. Sie konzentrierten sich auf die Ausübung anderer Gnadengaben, die so ein bisschen mehr im Mittelpunkt standen, wie zum Beispiel das Reden in anderen Zungen. Da stand man besonders geistlich da. Das war besser für sie. Sie haben es jedenfalls so gedacht. Ne? Um das Vorbild des Gebens zu verstärken, benutzt Paulus außer dem Beispiel der Mazedonier ein noch viel überzeugenderes dafür, dass das Geben ein christlicher Charakter darstellt. Er spricht von Christus, der sich selbst arm gemacht hat, um uns reich zu machen. Ja, er hat sogar sein eigenes Leben für uns als Opfergabe gegeben. Er hat alles gegeben, um uns zu retten. In Vers 4 benutzt Paulus drei wichtige Worte. Einmal wieder die Gnade, dann aber auch die Gemeinschaft, die Beteiligung. In vielen Übersetzungen ist als Verb benutzt. Also wir sind beteiligt. Und den Hilfsdienst, die Diakonie. Es scheint so, dass, als ob Paulus damit ausdrücken wollte, dass auch das finanzielle Geben zum Gottesdienst dazugehört. Es ist ein christlicher Dienst. Wie wir im Gottesdienst das Gebet haben, den Lobpreis, die Predigt, so gehört auch das Geben zum Gottesdienst dazu. Die Mazedonier haben eben nicht auf einen menschlichen Aufruf nur reagiert. Das war eine Gelegenheit, wo sie diesen Gottesdienst ausüben konnten. Sie haben auf die Gnade Gottes in ihrem Leben reagiert. Sie selbst ergriffen die Initiative und baten inständig um das Vorrecht, bei der Hilfsaktion mitmachen zu können. Die Christen in Mazedonien haben es wohl verstanden, dass Geben seliger ist als Nehmen. Ein christlicher Autor schrieb einmal, die Gnade befreit uns nicht nur von der Sünde, sondern auch von uns selbst. Die Gnade Gottes öffnet unser Herz und unsere Hand. Solange das Spenden oder Geben eine Pflicht ist, die man eben gemäß mathematischer Formel erfüllt, haben wir noch nicht die wahre christliche Freizügigkeit als Gnadengabe Gottes entdeckt. Geld ist nur ein Aspekt unseres Lebens. Wenn wir verstanden haben, dass unser ganzes Sein mit allem, was wir haben, von unserem Schöpfer erschaffen, von ihm hergegeben wurde, von Christus errettet, vom Heiligen Geist erhalten wird, dann dürfte uns kein Opfer zu groß erscheinen. Als man Charles Thomas Studd, der den Ruhm im Sport, der war so eine Sportgröße in England, hinter sich ließ, um Missionar in China zu werden, als man ihn fragte, ob das nicht ein zu großes Opfer wäre, antwortete er, wenn Jesus Christus Gott ist und für mich gestorben ist, dann kann für mich kein Opfer zu groß sein, das ich für ihn bringen könnte. Wenn wir das Ausmaß der Gnade Gottes in unserem Leben verstehen und auch verstehen, wie er uns versorgt, wie wir vorher gehört haben, dann kann eigentlich nur unsere völlige Hingabe die entsprechende Antwort sein. Nicht aus Pflichtgefühl, als Bezahlung, sondern aus dem Überwältigtsein von seiner Liebe. Aus dem Erkennen der wahren Proportionen unseres Seins im Angesicht Gottes, unseres Schöpfers, der König der Könige, der Herrscher und Erhalter des Universums. Im Bereich dieser Hingabe ist Geld eben nur ein ganz kleiner Aspekt. Wenn wir aus Liebe als Antwort auf Gottes unermessliche Liebe Geld, Zeit, Gaben, Hilfsleistungen geben, werden wir nicht mit Listen kommen und alles aufrechnen. Für die Liebe gibt es kein Muss, nur ein begeistertes Wollen. Erinnern wir uns an 1. Korinther 13, ne? Da sagte auch Paulus, wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Gott will uns nicht zwingen, aus Pflichtgefühl einen bestimmten Prozentsatz unseres Einkommens zu geben. Ja, wenn uns nicht die Liebe motiviert, will er diese Gabe gar nicht. Christus hat sich auch aus Liebe zu uns für uns hingegeben. Das soll unser Vorbild sein. Er, der reich war, hat sich arm gemacht, um uns durch seine Armut reich zu machen. Das finanzielle Verhalten des Christen ist nicht Ergebnis von innergemeindlichen Vorschriften, auch kein ausgeklügeltes System, um dem Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen und die Gemeinden materiell reich zu machen, sondern es ist die natürliche Konsequenz auf die Begegnung und das Leben mit Gott. Eine natürliche Reaktion des Herzens, das vom Heiligen Geist berührt wurde. Das bedeutet nun nicht, dass man die 10%-Richtlinie ganz abtun sollte. Wir sollen eben das, was Gott uns anvertraut hat, vernünftig verwalten und dass keiner Mangel leiden muss, weil er so viel gespendet hat. Aber was ich zeigen will, ist, dass es nicht um Prozentsätze geht. Dazu möchte ich noch ein Beispiel sagen. Ein Mann namens Josias de Almeida Lira, ein erfolgreicher Unternehmer aus Manaus, wurde 1997 Opfer eines Attentats, bei dem er 6-mal angeschossen wurde. Und nur durch ein Wunder ist sein Leben gerettet worden. Aber Gott hat auch durch diesen Vorfall sein Herz verändert, das ab diesem Zeitpunkt ganz allein Gott gehörte. Und nach seiner Genesung und Rückkehr in den Geschäftsalltag entschied er sich, dass von nun an Gott nicht nur am Sonntag seine Aufmerksamkeit gehörte, sondern dass er Gott zu seinem Geschäftsteilnehmer machte. Und in Zukunft wollte er mit 10% seines Gewinns zum Leben auskommen und 90% dem Reich Gottes widmen. So wurde die Missionide, also Mission geht, gegründet, die seither viele Theologiestudenten, Bibelschüler mit einem Stipendium unterstützt. Außerdem finanzieren sie Bau von kleinen Kirchengebäuden im ländlichen Bereich. Und wir in unserer Bibelschule haben eben auch etliche Studenten, die damit unterstützt werden. Bei der Eröffnungsrede der Mission am 24. Februar 1998 sagte er voll Freude und mit leuchtenden Augen: Für viele gelte ich als verrückt, aber für Gott erfülle ich nur seinen Aufruf zum Gehen. Noch nie war ich mir so gewiss, mich im Zentrum des Willens Gottes zu befinden. Ich bin nicht in diese Welt gekommen, um zu bleiben. Meine zukünftige Wohnung ist im Himmel und dorthin werde ich nichts mitnehmen. Deshalb gehört alles, was ich habe, meinem Gott. Geben ist keine lästige Pflicht, sondern ein Vorrecht. Geben ist kein unerträgliches Opfer, sondern Ausdruck unseres tiefen Vertrauens in die Fürsorge Gottes. Geben ist unser Ausdruck der Liebe zu Gott. Geben können, die Not des anderen im Blick haben, in eine Gemeinschaft des Gebens und Nehmens eingebunden zu sein, ist ein riesengroßes Geschenk Gottes an uns. Und all das soll nicht nur zum Funktionieren da sein, sondern zur Ehre Gottes, dass er gelobt und geehrt wird. Wenn wir über unseren Tellerrand hinaussehen und uns umeinander kümmern, das kommt auch bei den nichtchristlichen Menschen positiv an. Und auch da wird dann Gott geehrt, weil sie Gottes Wirken in unserem Leben sehen. Wenn von Gott ergriffene Menschen freigebig und selbstlos werden, wird Gott geehrt. Wenn Gemeinschaften ohne politische Machtrangeleien, sondern aus gemeinschaftlichem Interesse und Beisteuern gut funktioniert, gebührt dem Herrn die Ehre. Gott hat uns überreich beschenkt, sodass wir gemäß unseres Einkommens und gemäß unserer Liebe zu Gott andere daran teilnehmen lassen können. Gott sei dafür gepriesen. Ihm gebührt alle Ehre. Amen. Ich bete noch. Himmlischer Vater, wie reich sind wir beschenkt. Jeden Tag neu merken wir dein Beisteuern zu all dem, was wir brauchen. Du kennst unsere Nöte, unsere Bedürfnisse und du bist der, der uns versorgt. Danke, dass wir in eine Gemeinschaft des Nehmens und Gebens eingebunden sind, dass wir nicht alleine sind, auch mit den Geschwistern zusammen leben, feiern und einfach deine Liebe zusammen genießen können. Wir danken dir dafür und wir wollen dich bitten, dass du uns immer wieder frei machst, diese Liebe zu dir ganz neu zu entdecken und sie auch durch unsere offene Hand, durch offene Ohren und Augen, die aufmerksam auf andere gerichtet sind, auf die Nöte anderer, dass wir dadurch andere segnen können, aber dass wir selber auch dadurch gesegnet werden. Danke für deine Liebe, die uns so reich beschenkt hat. Amen.